die großen Technologieanbieter müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Modelle, die sie trainieren und die Lösungen, die sie anbieten, dass die möglichst biasfrei und möglichst fair sind. Und das ist wahnsinnig schwer, weil die Daten, die die nutzen, um ihre Modelle zu trainieren, naja, die spiegeln, also das sind halt Daten aus der realen Welt. Und unsere Welt ist halt leider nicht frei von Biases und ist leider auch nicht fair und gerecht. Und wir müssen auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Ungerechtigkeiten, die quasi in der Welt vorhanden sind und die auch dementsprechend in den Daten drin liegen, dass wir die nicht ungefiltert verwenden und dass wir nicht AI nutzen, um das quasi nochmal zu verstärken.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. In der Episode 273 habe ich bereits einiges über die IT-Strategieberatung BCG Platinion erfahren dürfen. Heute wird die Managerin Nora Hocke mir erzählen, welche Rolle generative AI bei BCG Platinion spielt. Herzlich willkommen, Nora.
Hallo Constanze, freut mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, besonders weil du eben dieses sehr spannende Thema mitgebracht hast, das ja einfach ja total aktuell ist und uns alle interessiert. Ja,
bevor führt kein Weg dran vorbei.
Ja, genau. Bevor wir uns dem widmen, wollen wir uns dir etwas widmen, dir als Person und das eben nicht über langweilige, wie alt bist du, wo kommst du her, Fragen, sondern mit unserem AB-Spiel. Bist du bereit?
Unbedingt, ja.
Aktivurlaub oder Relaxen am Strand?
Aktivurlaub, und zwar unter Wasser.
Spannend. Müsli oder Brötchen?
Müsli, seit Tag 1.
Damals im Studium Hausarbeit oder Klausur?
Klausur.
Die erste im Office oder die letzte?
Die letzte, definitiv.
Achtsamkeit oder keine Zeit?
Interessantes Thema in der Beratung. Ich glaube, mittlerweile eher Achtsamkeit, früher keine Zeit.
Okay, schöner Wandel, der da vielleicht auch passiert ist. Netflix oder Kino?
Netflix, ganz klar.
E-Book-Reader oder normales Buch?
E-Book.
Flugzeug oder Zug?
Flugzeug, leider.
Schneiden oder reißen?
Spannend, reißen, würde ich sagen.
Herbst oder Frühling?
Frühling, ganz klar.
Kaktus oder Blumenstrauß?
Kaktus, der lebt noch.
Regenschirm oder nass werden?
Nass werden.
Essen bestellen oder selbst kochen?
Bestellen, ganz klar.
Fragen oder Antworten?
Fragen.
Okay, vielen Dank. Du hast sehr bedacht geantwortet. Es war jetzt nicht so ganz aus dem Bauch heraus und impulsiv. Gibt dir auch schon etwas Aufschluss auf deine Persönlichkeit?
Definitiv, ja. Ich versuche selten was zu sagen, wo ich nicht hinterstehe.
Ist auch eine sehr gute Eigenschaft für unser Interview, in das wir jetzt einsteigen wollen. Beschreibe mir doch mal deine akademische Laufbahn bis zu deiner aktuellen Position bei BCG Platinion.
Gerne. Ich starte mal direkt nach dem Abitur. Ich habe im Prinzip direkt nach dem Abitur angefangen. Kein Gap hier genommen oder auch kein FSJ. Ich wollte direkt loslegen, eigenständig sein, Geld verdienen. Und für mich war zu dem Zeitpunkt da ein duales Studium eigentlich der optimale Weg. Ich habe mich damals für ein duales Studium bei IBM, also bei einem Technologieunternehmen, entschieden und dort BWL Dienstleistungsmanagement studiert. Hatte bis zu dem Zeitpunkt also erstmal eigentlich gar nichts mit IT am Hut und bin mittlerweile bei BCG Platinion gelandet. Wie kam es dazu? Natürlich über IBM habe ich gemerkt, wie relevant IT und Technologie eigentlich in der heutigen Welt ist. Und ich hatte auf der anderen Seite aber aus dem BWL-Studium das Gefühl, ich habe jetzt schon irgendwie viel gelernt, aber ich würde gerne mehr verstehen, was eigentlich dahinter steckt, was die Softwareprodukte sind, die IBM verkauft. Oder was auch die, wenn wir von einem Rechenzentrum sprechen, naja, wie sieht sowas eigentlich von innen aus? Also ich wollte immer irgendwie mehr wissen, mehr verstehen, was eigentlich hinter den ganzen Buzzwords steckt. Und ich habe mich dann dafür entschieden, auch erstmal bei IBM zu bleiben und habe dort berufsbegleitend einen Master noch gemacht, habe parallel aber auch in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich habe eine Weile in einer Art Forschungslabor gearbeitet, wo wir RFID-Tags verprobt haben und quasi Lösungen für automatische Waren-Ein- und Ausgänge von Industrieunternehmen gebaut und pilotiert haben.
Aha, okay, spannend.
Genau, habe aber auch auf der anderen Seite relativ viel in Richtung Analytics und künstliche Intelligenz gemacht, habe mich da auch sehr, sehr früh für interessiert, ehrlich gesagt, weil für mich Daten, also auch für mich als BWLerin zu dem Zeitpunkt, so ein Eingangstor in die IT waren, weil ich glaube, heutzutage muss jeder mit Daten arbeiten können. Daten bilden die Realität ab und Daten helfen einem, Entscheidungen zu treffen. Und für mich war das so spannend zu sehen, wie kann ich eigentlich mit Daten arbeiten und wo bekomme ich Daten her? Wie kann ich beispielsweise auch Vorhersagen mit Daten bauen? Und das war für mich dann so das Eingangstor in die Technologie. Darüber habe ich dann auch Programmieren gelernt und genau, bin dann letztlich auch erstmal bei IBM eingestiegen und habe dann aber auch für mich gemerkt, das reine Implementieren macht mir auf Dauer nicht ganz so viel Spaß. Ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, wir bauen jetzt hier was, aber ich verstehe eigentlich gar nicht so richtig, warum. Wer hat das eigentlich entschieden? Was bringt das dem Unternehmen? Und dann habe ich im BCG Platinion kennengelernt. Da sind wir ein bisschen früher quasi im Entscheidungsprozess. Wir sind oft diejenigen, die den Kunden beraten, eine Lösung zu bauen oder sich für eine Lösung, eine Kauflösung zu entscheiden. Genau, da bin ich jetzt seit 5,5 Jahren. Macht mir sehr viel Spaß.
Und da sind dann alle deine Vorlieben und Interessen zusammengekommen und heute betreust du unter anderem Projekte, die generative AI betreffen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich glaube, es ist ein Mix aus, was bringe ich schon mit oder was habe ich mitgebracht mit meinem Hintergrund eben rund um Daten und Business Intelligence und Analytics und auf der anderen Seite einfach der Zeitgeist, die Entwicklung am Markt. Und eines meiner spannendsten Projekte war letztes Jahr, also im November 2023, hat ja generative KI eigentlich erst den großen Aufschwung bekommen, als ChatGPT am Markt veröffentlicht wurde. Ja. Und sich auf einmal die ganze Welt gedacht hat, puh, das kann ja ganz schön viel. Und das ist halt doch nicht mehr nur die doofe KI, sondern das kann halt in Sekunden das machen, wo ich früher einen Praktikanten 2 Wochen mit beschäftigt habe, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, das hat viele Privatpersonen, aber eben auch Unternehmen sehr beschäftigt, wo sich die Technologie hinentwickelt, wie schnell sie sich entwickelt und wie sich Unternehmen damit positionieren sollten. Und wir hatten Anfang letzten Jahres, dann ist unter anderem auch ein Kunde auf uns zugekommen und hat uns genau diese Fragen gestellt und gesagt, hey, wir sehen die Technologie, wir sehen auch das große Potenzial darin. Helft uns doch mal in einem sehr strukturierten Ansatz durch unser Unternehmen zu gehen und zu schauen, wo und wie wir die Technologie am wertvollsten für uns einsetzen können.
Also kam das Interesse auch eben durch die Praxis und durch die Nachfrage?
Absolut. Also ich glaube, heutzutage gibt's hoffe ich mal, kein Unternehmen, das sich noch nicht zumindest ein bisschen mit der Technologie beschäftigt hat, weil sie einfach, um ein Beispiel zu nennen, wir haben Analysen mit einem anderen Kunden gemacht und uns angeschaut, wie viele Aufrufe ChatGPT eigentlich aus dem Unternehmensnetzwerk hat. Also wie oft nutzen die Mitarbeiter das eigentlich? Und das waren 2/3 der Mitarbeiter, die schon mal ChatGPT genutzt haben. Ja. Heißt für uns, nichts tun ist eigentlich gar keine Option, weil deine Mitarbeiter nutzen es eh. Also solltest du dir als Unternehmen Gedanken machen, welchen Rahmen gebe ich und welche Tools gebe ich meinen Mitarbeitern, um quasi von der Technologie zu profitieren, weil sonst machen sie es ungesteuert.
Ja, und dann hat es nicht den gewünschten Nutzen. Ich mag diesen praktischen Ansatz, den du hier mit reinbringst. Kannst du mir denn ein Projekt skizzieren, das du betreust?
Gerne. Ich gehe jetzt auch nochmal gedanklich ein paar Monate zurück. Da haben wir einen Automobilhersteller begleitet. Genau diesen ganzheitlichen Ansatz zum Einsatz generativer KI für sich zu entwickeln. Und wir sind gestartet, quasi mit dem Szenario, was ich eben beschrieben habe, mit der Fragestellung, wo haben wir eigentlich den größten Wert der Technologie im Unternehmen, und haben uns da verschiedene Bereiche angeschaut. Also wir sind wirklich quasi, wir haben im Vertrieb angeklopft, wir haben im Einkauf angeklopft, wir haben im Kundenservice angeklopft und haben den Verantwortlichen dort die Technologie vorgestellt und gezeigt, guckt mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben hier ein paar Prototypen mitgebracht. Das kann die Technologie. Unsere Ansätze, wie man das bei euch nutzen kann, sind folgende. Aber wir sind da auch sehr stark in Dialog gegangen und haben quasi so mit verschiedenen Ansprechpartnern im Unternehmen, verschiedensten Funktionen, Use Cases definiert. Mhm. Und haben die dann auch bewertet, haben am Ende quasi eine Empfehlung für die Top 5 Use Cases getroffen. Und einer der Bereiche, in dem wir dann auch gesagt haben, da wollen wir auch tiefer reingehen, war der Einkauf. Mhm. Und das ist insofern auch spannend. Einkauf in der Automobilbranche ist natürlich nochmal eine sehr wichtige Funktion. Aber einen Einkauf gibt es eigentlich in fast jeder Branche. Und die Use Cases, die wir da definiert haben, sind sehr gut anwendbar auch auf eine Vielzahl von Kunden. Und was wir mit dem Kunden konkret gemacht haben, wir haben 3 solche Use Cases ausgearbeitet, quasi auch gemeinsam mit denen eine Lösung gebaut, auch zusammen mit Entwicklern des Kunden, mit Entwicklern des Cloud-Anbieters, auf dem wir aufgebaut haben, und auch mit eigenen Entwicklern, teilweise von BCG Platinion, aber auch von BCGX auch. Und was wir gleichzeitig gemacht haben, also wir haben quasi dann wirklich auch die Use Cases dort gebaut. Wir haben uns auf der anderen Seite aber auch nochmal damit beschäftigt, welche organisatorischen und welche technischen Leitlinien muss ich eigentlich auch mitgeben, damit wir diese Technologie nicht ungesteuert einsetzen, sicher einsetzen, fair einsetzen. Und wir haben dort quasi auch nochmal einen Risikoprozess mit dem Kunden überarbeitet, in dem genau solche Use Cases wie die, die wir definiert haben, aber auch, ich hoffe mal, in Zukunft werden die noch mehr Use Cases haben, die sie umsetzen, ja, in denen geschaut wird, wie ist denn eigentlich das Risiko dahinter und welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich treffen, damit wir den Use Case und die Technologie verantwortungsvoll umsetzen.
Diese, ich sag mal, neue Technologie oder eben für uns sehr neue, birgt auf jeden Fall Potenziale und aber auch Herausforderungen. Wie nimmst du das in deiner Arbeit wahr?
Ich sehe es auf der einen Seite natürlich selbst, wenn ich die Technologie nutze. Also practice what you preach. Mhm. Natürlich setze ich generative KI auch in meiner täglichen Arbeit ein. Für Recherchen, für Text Refinement. Also wenn ich einen besonders schönen Text schreiben möchte, dann gebe ich da oft Stichpunkte rein und lass mir das ordentlich formulieren. Und worauf ich ganz persönlich natürlich achten muss, ist, die Modelle sind oft sehr stark darauf optimiert, dass ein Text sehr flüssig und sehr easygoing zu lesen ist.
Ja.
Die achten nicht auf Inhalte. Das heißt, ich muss immer selbst darauf achten, dass die Synonyme, die das Modell zum Beispiel eingesetzt hat, weil sie vielleicht schöner an den Text passen, dass das auch die richtigen Worte sind oder dass es keine Fehlinterpretation ist.
Mhm, ja.
Heißt, Fact-Checking ist immer noch was ich als Anwender machen muss.
Definitiv.
Genau, aus einer Unternehmensperspektive ist das für mich auch einer der wesentlichen Punkte. Ich muss meine Anwender sensibilisieren, was die Technologie kann und was sie nicht kann. Und ich muss auch sicherstellen, dass meine Anwender trotzdem die Verantwortung übernehmen für das, wie sie die Technologie nutzen. Ich kann nicht sagen, ich habe irgendwie 3 CVs in mein Recruiting-Tool geladen und das hat mir gesagt, ich soll Bewerber A einstellen und dann das einfach so weitergeben und sagen, naja, die KI hat es mir gesagt. Mhm. Das funktioniert nicht. Dafür hat die Person ja nach wie vor den Job und die Verantwortung.
Ja.
Was ich noch als große Herausforderung sehe, und das ist so ein bisschen das Zwischenspiel zwischen Anbietern und den Unternehmen oder den Personen, die die Lösung einsetzen. Die großen Technologieanbieter müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Modelle, die sie trainieren und die Lösungen, die sie anbieten, dass die möglichst biasfrei und möglichst fair sind.
Ja.
Und das ist wahnsinnig schwer, weil die Daten, die die nutzen, um ihre Modelle zu trainieren, naja, die spiegeln, also das sind halt Daten aus der realen Welt. Und unsere Welt ist halt leider nicht frei von Biases und ist leider auch nicht fair und gerecht. Und wir müssen auf der anderen Seite sicherstellen, dass die Ungerechtigkeiten, die quasi in der Welt vorhanden sind und die auch dementsprechend in den Daten drin liegen,
ja,
dass wir die nicht ungefiltert verwenden und dass wir nicht AI nutzen, um das quasi nochmal zu verstärken.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, dass ja genau die Fehler, die wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, da nicht weitergetragen und wie du schon sagst, vielleicht sogar noch intensiviert werden.
Also um da ein Beispiel zu geben, wenn man sich quasi so die üblichen Bildgenerierungstools nimmt, zeig mir ein Bild mit mächtigen Menschen in einem Raum, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das alte weiße Männer sind. Ja.
Ja. Ja. Die Herausforderungen sind da und sind deutlich und da liegt viel noch Verantwortung bei den Menschen, was ja auch ein Potenzial ist, weil wenn viele Leute auch Angst haben, von AI ersetzt zu werden, dann kann man ja hier ganz deutlich sagen, nee, da muss schon noch der gesunde Menschenverstand mit dabei sein. Nun wollen wir aber natürlich auch die Potenziale nochmal abbilden. Kannst du die nochmal zusammenfassen?
Klar. Und weil du gerade gesagt hast, viele Leute haben Angst, dass ihr Job durch AI ersetzt wird. Ich würde nicht sagen, dass es keine Jobs gibt, die durch AI ersetzt werden können. Also es gibt definitiv, vielleicht sagen wir nicht Jobs, sondern Tätigkeiten, die KI besser kann als ein Mensch. Um ein Beispiel zu geben, wenn ich mich durch 1000 PDF-Dokumente an Vertragswerk zum Beispiel lesen muss, dann bin ich ewig beschäftigt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwischendurch einschlafe, ist auch sehr hoch. Auf der anderen Seite, ein KI-Modell kann das halt innerhalb von Sekunden und kann mir auch innerhalb von Sekunden die relevanten Informationen ausgeben, kann die in ein Format verpacken, in dem ich es brauche. Also da ist für mich zum Beispiel ein Riesenpotenzial drin. Also ich glaube, es gibt viele Jobs, in denen sich die Tätigkeitsfelder verschieben, in denen wir weniger Recherchearbeit betreiben oder weniger Kuratierung von Texten beispielsweise, sondern in denen sich die Menschen mehr darauf fokussieren können, was Menschen eben gut können. Und das ist quasi Zwischentöne erkennen, das ist auch Bewertung tatsächlich. Man sagt immer so gerne, auch so ein Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl ist aber am Ende auch irgendwie Erfahrung, die man nicht hart kodifiziert hat. Da braucht es aus meiner Sicht in den meisten Berufen auch nach wie vor die menschliche Komponente. Es gibt aber definitiv Berufe, in denen quasi viele so Tätigkeitsfelder sind. Eins der bekannten Beispiele ist ja Kundenservice beziehungsweise so ein Service Desk, wo es oft einfach nur darum geht, ein Kunde hat irgendeine Art von Frage oder Problem und dann muss da erstmal jemand sitzen, der das aufnimmt. Und die Person kann oft gar nicht direkt helfen, sondern muss dann eh den Kunden weiterleiten an einen Experten oder eine Expertin. Oder manche Sachen sind auch ganz simpel. Da könnte man auch sagen, naja, schau auf unsere Website, dann findest du die Lösung auch. Und diesen Schritt, also diesen First-Level-Support, sagen wir es aus einer technischen Sicht gerne, das kann KI zum Beispiel wunderbar übernehmen. Eine einfache Konversation führen, erkennen, was ist eigentlich das Problem oder die Frage des Kunden und schauen, kann ich das selbst beantworten oder an wen leite ich das weiter? Und da ist natürlich für Unternehmen auch ein riesen Automatisierungspotenzial dahinter.
Die Gen AI entwickelt sich ja auch rasant, würde ich sagen, weiter. Wie gelingt es euch, bei diesen Themen up to date zu bleiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Und um ganz ehrlich zu sein, als Einzelperson würde ich sagen, ist das unmöglich, wenn man sich nicht Vollzeit damit beschäftigt. Einfach weil sich die Technologie so schnell entwickelt, an vielen Orten auf der Welt irgendwie gleichzeitig neue Entwicklungen passieren, es nicht nur neue Modelle sind, sondern auch die Hardware darunter sich weiterentwickelt. Und ich als Einzelperson, als Beraterin auch, kann mich nicht gleichzeitig mit allen Themen auskennen. Deswegen bei BCG Platinion und bei BCG allgemein haben wir ein riesen Wissensnetzwerk, auf das wir zurückgreifen können. Und das sind sowohl Experten, die sich quasi sehr stark mit Recherche und Analysen beschäftigen. Das ist unser Knowledge-Team. Und von denen bekomme ich zum Beispiel regelmäßig sehr kuratiert so eine Art Newsletter. Das sind die neuesten Entwicklungen und die sind für uns relevant aus folgenden Gründen. Aha. Und da kann ich schon mal erkennen, okay, was sind denn davon zum Beispiel auch Themen, die für meinen aktuellen Kunden relevant sind. Sind das branchenspezifische Sachen? Sind das Sicherheitsthemen? es ist nie für alle alles relevant, aber das hilft mir zumindest schon mal so eine kuratierte Version der Entwicklung zu bekommen und ich kann dann für mich nochmal einen Filter setzen, welche der Informationen jetzt besonders relevant sind. Was insbesondere auch jetzt mit Rückblick auf das Projekt im letzten Jahr spannend war, da waren wir ja auch in einer Phase, in der viele Leute nicht einschätzen konnten, wohin sich die Technologie entwickelt und wie schnell sie sich noch weiterentwickelt. Da war für uns extrem wichtig, dass wir einen Austausch mit anderen Projektteams hatten. Und wir hatten tatsächlich 2, 3 andere Teams, die haben sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt, auch in anderen Branchen. Und wir hatten immer wieder so Phasen, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt ist für uns folgende Frage besonders wichtig. Zum Beispiel das Thema, wie gehe ich mit Halluzinationen des Modells um? Und das war dann zum Beispiel was, wo sich ein anderes Team eine Woche vorher beschäftigt hatte. Also das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo wir gerade unterwegs waren. Dafür hatten wir uns stärker mit Use Cases und mit einem Business Case dahinter beschäftigt, was die wiederum nutzen konnten. Und da der Austausch zwischen Projekten, gerade wenn man an so Cutting-Edge-Themen dran ist, der ist wahnsinnig wichtig und da unterstützen wir uns auch gegenseitig.
Unterstützung ist ein gutes Stichwort für meine letzte Frage. Ich hätte nämlich ganz gerne noch ein bisschen Unterstützung für unsere HörerInnen von dir und von den Karriereerfahrungen, die du bisher gemacht hast. Hast du da 1, 2 oder vielleicht 3 so Top-Ratschläge?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich eines der wesentlichen Learnings war, immer neugierig zu sein und den Mut zu haben, sich in neue Themen reinzuarbeiten. Und das war für mich besonders relevant, weil ich ehrlich gesagt, so wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, eher jemand war, ich habe mich gerne in meiner Komfortzone bewegt und immer überlegt, was kann ich denn gut und was kann ich damit jetzt am besten machen? Und habe dann auch überlegt, was für einen Job könnte ich denn machen? Technologie kann ich nicht, kenne ich mich nicht aus, deswegen habe ich mich da gar nicht reingetraut. Und ich habe im dualen Studium dann erst gemerkt, hey, das ist eigentlich spannend und mich hat so gestört, dass ich mich nicht ausgekannt habe, bis ich dann irgendwann diesen Mental Switch hatte und gesagt habe, dann änder das doch. Dann arbeite dich doch mal rein. Nimm dir doch mal eine Woche und lese dich ordentlich rein oder frag mal die Informatik-Kollegen. Es gab ja quasi bei IBM natürlich auch Informatikstudenten, die ich dann einfach mal gefragt habe, hey, ich würde auch gerne programmieren lernen. Wie starte ich denn am besten?
Ja.
Und einer der Punkte, der dann häufiger kam, war, dafür musst du nicht Informatik studieren, sondern Google is your friend, beziehungsweise folgende Netzwerke und Plattformen gibt's, mach einen Online-Kurs. Und das habe ich letztlich dann auch gemacht, mir ein paar Coursera, beziehungsweise damals auch das proprietäre IBM-Tool genutzt und eine Basic-Python-Schulung gemacht und habe dann gemerkt, hey, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und hatte aber auch manchmal Punkte, wo ich mir gedacht habe, da habe ich jetzt wiederum keine Ahnung, wie ich rangehe. Und habe mir aber die Hilfe gesucht. Und es war kein einfacher Weg, aber es war für mich so wichtig, irgendwann an einen Punkt zu kommen, an dem ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich es ausreichend verstanden, damit ich mich wohlfühle, mich in der Welt zu bewegen. Und in der Welt bin ich jetzt auch geblieben. Ich habe mich über die Projekte, die ich auch bei BCG Platinion gemacht habe, immer wieder in komplett neue Themen reingegraben, sei es jetzt Cybersecurity oder auch SAP, ERP-Themen. Man ist nicht immer oder man muss nicht immer selbst Experte sein in einem Thema, um sich in dem Umfeld zu bewegen. Man muss nur Neugier mitbringen und man muss auch den Willen mitbringen, sich reinzuarbeiten. Ich habe mich damals sehr stark auch über E-Learnings und Online-Plattformen reingearbeitet. Ich glaube, heutzutage gibt es sogar noch einfachere oder zumindest andere Wege, wie man stärker mit den Themen oder auch den Unternehmen, für die man sich interessiert, in Kontakt tritt. Wir bei BCG Platinion zum Beispiel bieten jährlich einen Hackathon an, zu dem Entwickler, aber eben auch IT-interessierte Talente kommen können und sich quasi mit uns als Unternehmen, aber eben auch immer mit einer sehr spannenden IT-Challenge auseinandersetzen können. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel das Female Talent Mentoring Programm, das wir bei BCG Platinion mittlerweile auch anbieten. Ja, es ist einfach mal machen und dann wird man auch am Ende dafür belohnt und hat ganz viel Spaß an seiner Arbeit, wie ich das habe.
Mhm. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Nora, für den Einblick in deine Arbeitswelt, in deine Arbeitsrealität, in so eine kleine Sneak Peek und eben auch ja das Beleuchten dieses so wichtigen Feldes bei BCG Platinion.
Ja, sehr gerne.
Liebe HörerInnen, wir packen euch natürlich alle Infos in die Shownotes und auch nochmal den Link zu der anderen Folge, die wir schon mit BCG Platinion aufgenommen haben. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.